Jawohl, hallo Leute, die nächste Folge Pittys Podcast steht an und das Thema, das werde ich euch jetzt gleich mal ein bisschen musikalisch vorgeben. Worum geht's denn heute? Hören wir mal rein. Ja, was könnte denn das sein? Ja, natürlich geht's um die schönste Nebensache der Welt. Und was könnte die sein? Natürlich Fußball. Und ich fange mal an mit ein paar lustigen Zitaten von Fußballspielern, von Fußballfunktionären und von Leuten, die mit Fußball zu tun haben. Und ihr wisst, natürlich gibt's so ganz tolle Sachen wie von Paul Breitner beim Elfmeterschießen. Wir hatten die alle die Hosen voll, aber bei mir lief es recht flüssig. Und natürlich ist der bekannteste Fußballspruch, den es überhaupt gibt, vom großartigen Andy Möller, als er gesagt hat, Mailand oder Madrid, egal, Hauptsache Italien. Das sind die berühmtesten Fußballsprüche. Es gibt natürlich noch ein paar andere. Mein Lieblingsspruch der letzten Zeit ist von dem grandiosen Lothar Matthäus, wäre, wäre Fahrradkette. Naja, und ich habe noch ein paar dabei, und zwar Richie Golds, ehemaliger Torwart des SC Freiburg und des HSV. Ich habe nie an unserer Chancenlosigkeit gezweifelt. Sehr schön, Steffen Freund. Es war ein wunderschöner Augenblick, als der Bundestrainer sagte, komm Stefan, zieh deine Sachen aus. Jetzt geht's los. Der junge Fritz Walter. Die Sanitäter haben mir sofort eine Invasion gelegt. Und Paul Gascoigne, über den wir heute auch noch ein bisschen sprechen werden, sagt, ich mache nie Voraussagen und werde das auch niemals tun. Naja. Wir wollten in Bremen kein Gegentor kassieren. Das hat auch bis zum Gegentor ganz gut geklappt, sagte Thomas Hässler. Und der Professor Olaf Thon, ich habe ihn nur ganz leicht retuschiert. Da muss dann auch mal einer die Hand ins Heft nehmen, sagt Thomas Helmer. Wenn ich den Martin Schneider weiter aufstelle, glauben die Leute am Ende wirklich noch, ich sei schwul. Friedel Rausch, Trainerlegende. Ja, ein paar hören wir uns doch noch an, oder? Was haben wir denn noch Schönes hier? Das nächste Spiel ist immer das nächste. Matthias Sammer, Sympathieträger. Das ist Schnee von morgen, Jens Jeremies. Ingo an der Brücke von Schalke 04. Das Tor gehört zu 70% mir und zu 40% dem Wilmots. Zu 50% stehen wir im Viertelfinale, aber die halbe Miete ist das noch lange nicht, sagt Rudi Völler. Und der einzigartige Berti Vogts. 6 vor einem Spiel, das können meine Jungs halten, wie sie wollen. Nur in der Halbzeit, da geht nichts. Mir gefällt der noch. Den hören wir uns noch an. Und zwar, schade, es war immer ein schönes Gefühl, den Olli hinten drin zu haben. Sebastian Kehl. Ja, wir machen einen Song, der zum Fußball passt wie kein zweiter für mich. Meine erste Weltmeisterschaft, die ich mitbekommen habe, bei der Deutschland Weltmeister wurde, nämlich im schönen Italien in Rom im Jahr 1990. Nicht, dass ich da noch ganz jung gewesen wäre, aber das war nun mal meine erste Weltmeisterschaft und die Jungs sind Weltmeister geworden mit dem grandiosen Elfmetertreffer von dem großen Philosophen Andy Brehme. Ich glaube so in der 78. Minute und der Song zu dieser Zeit von Gianna Nannini, Un'estate Italiana. Wenn er losgeht. Morgen nicht. Morgen nicht. Aha, da ist er.
Forse non sarà una canzone a cambiare le regole del gioco, ma voglio viverla così, questa avventura senza frontiere, con il cuore in gola e il mondo in una giostra di colori e il vento che accarezza le bandiere. E sciogli in un abbraccio la follia. Notti magiche inseguendo un gol sotto il cielo di un'estate italiana. E negli occhi tuoi sogno che comincia da bambino e che ti porta sempre più lontano. Non è una favola e dagli spogliatoi escono i ragazzi e siamo noi.
Und jetzt alle. Ja, Notti Magiche, magische Nächte, zauberhafte Nächte in Italien 1990. Wir denken natürlich im Moment an unsere italienischen Freunde, die es gerade nicht so leicht haben. Aber wir werden da alle durchkommen. Und jetzt noch ein paar Sprüche, diesmal von Fußballkommentatoren. Gerd Rubenbauer, der Einzigartige. Jetzt wechselt Jamaika den Torhüter aus. Ist eigentlich gar nicht lustig, aber nachdem der FIFA-Beauftragte eine Minute Nachspielzeit anzeigt, das heißt, er hat die Eins gesehen und hat gedacht, Jamaika wechselt den Torhüter aus. Naja, Heribert Fassbender steht im Augenblick 1:1, aber es hätte auch umgekehrt lauten können. Jörg Dahlmann, da geht er, ein großer Spieler. Ein Mann wie Steffi Graf. Der großartige Marcel Reif, ich will nicht parteiisch sein, aber lauft, meine kleinen schwarzen Freunde, lauft! Die Viererkette ist nur noch ein Perlchen, Johannes B. Kerner. Wenn man ihn jetzt ins kalte Wasser schmeißt, könnte er sich die Finger verbrennen. Gerhard Delling, ach, der hat mich immer genervt. Jetzt hat er zum Glück aufgehört. Werner Hansch, wer hinten so offen ist, kann nicht ganz dicht sein. Wieder Werner Hansch, ja, Statistiken, aber welche Statistik stimmt schon? Nach der Statistik ist jeder vierte Mensch ein Chinese, aber hier spielt gar kein Chinese mit. So schaut's aus. Marcel Reif, wenn Sie dieses Spiel atemberaubend finden, haben Sie es an den Bronchien. Haribert Fassbe, Heribert. Und jetzt skandieren die Fans wieder Türkiye, Türkiye, was so viel heißt wie Türkei, Türkei. Was Sie hier sehen, ist möglicherweise die Antizipierung für das, was später kommt. Wilfried Mohren. Je länger das Spiel dauert, desto weniger Zeit bleibt. Marcel Reif. Und der letzte von JB Kerner. Was nützt die schönste Viererkette, wenn sie anderweitig unterwegs ist? Naja, da machen wir doch noch ein bisschen Musik. Und für mich das geilste Fußballlied von der einzigartigen Shakira. Waka Waka. Yo. This time for Africa. 2010.
You're a good soldier, choosing your battle. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on. This is Africa. This time for Africa.
Ein sehr, sehr schönes Lied, finde ich. Wirklich ein richtig schönes Lied. Naja, dann hören wir uns noch ein bisschen was an, ein bisschen was Kurioses. Wir alle wissen ja, dass die Engländer, auf die wir heute noch zu sprechen kommen, nicht die größten Freunde des Elfmeterschießens sind und dass die Deutschen da immer ganz gut weggekommen sind. Aber es geht hier jetzt gerade um einen Rekord im Elfmeterschießen. Das kann man sich nicht vorstellen, wie viele Elfmeter die Jungs gebraucht haben. Und es waren nicht die Engländer und es waren nicht die Deutschen, sondern es war ein tschechisches Spiel. Der Weltrekord im Elfmeterschießen. Manchmal ist ein Elfmeterschießen nicht die schnellste Lösung, um ein Spiel nach einem Unentschieden zu entscheiden. In Prag, zwei tschechische Clubs haben sich den Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde verdient. Erst nach 52 Elfmetern steht der Sieger fest. Am Ende sind auch die Verlierer glücklich. Zwei tschechische Fünftligisten haben vor gewisser Zeit für eines der längsten Elfmeterschießen der Fußballgeschichte gesorgt. Am Ende bezwang der SK Batov 1930 den FC Vrystok mit 22-21. Nach 90 Minuten hatte es 3-3 gestanden. Die beiden Amateurclubs übertrafen damit das bislang längste Elfmeterschießen in einem Profispiel 2005 hatte KK Palace das Pokalfinale in Namibia gegen die Civics nach 48 Schüssen vom Punkt mit 17-16 bezwungen und sich einen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde gesichert. In Tschechien hat der Fristock beim Stand von 4-4, 11-11 und 14-14 dreimal die Chance zum Sieg, scheiterte aber jeweils. Erst in der 26. Runde traf Bartovs Mittelfeldspieler Petr Janowski, ehe Jan Hrbrička den Ball über die Latte setzte. Die 148, stellt euch das mal vor, 148 Zuschauer spendeten erleichtert Applaus. Auf einem Video ist der Seufzer eines Fans zu hören. Na, endlich! Die Zeitung DNNES zitierte Fristags-Vorsitzenden Vratislav Rudolf mit den Worten, er habe nach der 20. Runde den Platz verlassen wollen, weil er daheim zum Grillen erwartet hätte. Fehlschütze Hrbrička erklärte, seine Mitspieler hätten ihm keine Schuld zugesprochen. Sie waren froh, dass sie nach Hause konnten. Leute, und jetzt habe ich noch was ganz Lustiges. Und zwar ist es ja eigentlich schon lange so, dass Fußball keine reine Männersache mehr ist und der Frauenfußball teilweise sogar erfolgreicher war als der Männerfußball. Aber es gab natürlich Zeiten, vor allem in Deutschland, in denen der Frauenfußball eigentlich nur belächelt wurde. Und ich habe eine lustige Aufnahme aus den aus dem 70ern, aus dem Jahr 1970, der legendäre Wim Tölke, falls jemand so alter Sack ist wie ich und früher der große Preis gesehen hat. Der Wim Tölke war da der Moderator und der war auch Moderator im aktuellen Sportstudio. Und ich möchte jetzt einfach, dass ihr mal zuhört. Es dauert so ungefähr 2,5 Minuten. Das ist einfach ein Kommentar von Wim Tölke und ein kleines Interview mit Frauenfußballerin dieser Zeit. Hört mal rein.
Und da sind dann auch endlich die Damenfußballerinnen. Einläuft die deutsche Fußballnationalmannschaft der Frauen. Auch ein Fräulein Müller ist dabei, Fräulein Gerda Müller, Torjägerin. Kein Wunder, dass die Damen dann auch erfolgreich kicken. Ha? Sehr zarte Rempelei. Und da hat Mutter eine wunderbare Flanke nach halb links gegeben. Mutter. Junge, Junge, Junge. Laufen, Erna! Ja, aber Erna ist nicht flink genug. Das war Gerda Müller. Junge, Junge, ja, die brauchen sich gar nicht aufzuregen, die Zuschauer. Die Frauen waschen doch ihre Trikots selber. Wenn die Männer in Schlamm fallen würden, das wäre schlimm, denn da müssen die Frauen zu Hause waschen. Ja, und Decken, Decken, nicht Tischdecken, richtig. Manndecken, so ist recht. Frei von allen kleinlichen Sorgen um Haushalt, Mann und Kinder, spielt der Libero da hinten. Und die Torfrau ist ganz hervorragend. Es wird aber jetzt alles ganz ernst, denn der Deutsche Fußballbund hat ja die Frage des Frauenfußballs sachlich und positiv geprüft. Und es gibt sicherlich bald auch in Deutschland eine Entscheidung. Und sie sieht wahrscheinlich so aus, dass es den Frauenfußball dann wettkampfmäßig geben wird. In Italien und in anderen Ländern gibt es ihn ja schon. Es gibt ja in diesem Jahr sogar schon eine Weltmeisterschaft im Frauenfußball. Und fragt man sich natürlich, oder ich frage mich und ich nehme an, Sie sich auch, was sind denn das für Mädchen, die das betreiben und aus welchen Gründen tun sie das? Hä?
Ich heiße Doris Rieder, bin 20 Jahre alt und arbeite in einem Blumengeschäft. Fußball spiele ich schon seit meiner Schulzeit. Mein Name ist Veronika Kuttler, ich bin 18 Jahre alt und kaufmännische Angestellte. Ich spiele Fußball, weil es mir einfach Spaß macht.
Ich bin Sonja Spielberger und arbeite im Sportgeschäft. Ich bin 19 Jahre. Ich spiele Fußball, ich verkaufe so viele Fußballartikel und da spiele ich auch ganz gerne mal mit.
Ich heiße Malise Emig, bin 20 Jahre alt, Verwaltungsangestellte und spiele Fußball, weil mein Freund ein leidenschaftlicher Fußballspieler ist und ich einmal ausprobieren wollte, was an dem Sport eigentlich dran ist.
Man muss das ja auch realistisch sehen. Das ist natürlich ein schöner Spaß im Anfang, aber ich denke da an andere Frauensportarten, wo Frauen also zum Teil auch ganz erstaunliche Leistungen bringen. Und im Fußball mag das ja vielleicht eines Tages auch mal der Fall sein. Nach einem Anfangsreiz, nachdem alle sagen, oh, ist das komisch, gehen wir mal hin, lachen wir uns tot, wenn die Frau in den Schlamm fallen. Wieso lachen wir eigentlich dann, wenn die Frau fallen? Das ist ohnehin schon eigentlich kein Grund zum Lachen. Aber nach einem Anfangsinteresse schläft das dann bald ein. Und da stehen nur noch die Freunde da und die Väter vielleicht und die Mütter und sagen, ach, guck mal, unser Else, läuft die nicht hübsch? Nicht? Oder meinen Sie nicht, meinen Sie, das bleibt das Interesse, dass Sie das unheimliche Fußballinteresse mitbeziehen jetzt auch in eurer Frauenfußball?
Der Anfang, am Anfang wird es bleiben, aber später wird es dann doch sich verlieren. Ne? Nee, am Anfang ist es jetzt ganz neu und es ist klar, dass dann sehr
das
viele...
Das finde ich nicht. Ich finde, das ist jetzt erst der Anfang und es wird immer...
Wie sind denn die Männer als Zuschauer?
Also am Anfang kommen sie auch mal, sie könnten jetzt lachen und es gibt große Lachparade, aber zum Schluss, wenn das Spiel rum ist, merkt man doch, dass sie Respekt haben, ne?
Haben Sie denn auch schon so Spitznamen oder Kampfnamen? Uwe?
Nee, sowas aber noch nicht. Nee.
Wie rufen Sie sich denn auf dem Spielfeld?
Ja, Vorname.
Mit dem Vornamen, naja, der Wim Tölke, ihr müsstet das eigentlich muss man sehen, ja. Das sind also ein paar Mädchen, die da interviewt werden beim Sportstudio und ja, gut, ich will jetzt nicht urteilen, ob die hübsch sind oder nicht, egal, sind jedenfalls sportlich. Und der Wim Tölke mit seiner Riesenwampe steht da dort und macht sich lustig über die Mädels, gut, mehr will ich dazu nicht sagen. Forza! Forza von Nelly Furtado und die kann ich auch ein bisschen empfehlen, muss ich ehrlich sagen. Nelly Furtado, portugiesische Wurzeln, hat coole Songs gemacht, hat ein wirklich geiles Album gemacht, ist aber wieder ein bisschen in der Versenkung verschwunden, aber dieser Song Forza, der hat mir wirklich gefallen und der ist ein guter Fußballsong. Natürlich gibt es einen Haufen Fußballsongs, die gut sind, aber wir können nicht alle spielen. Wir, Schmarrn, ich. Okay, jetzt kommen wir mal zu einem bisschen traurigeren Kapitel. Und zwar ist es so, dass diese Fußballspieler, von denen wir ausgehen, dass die wahnsinnig viel Kohle haben und Millionäre sind und die Fans schreien Scheiß Millionäre und so weiter. Aber ich habe nachgeschaut und es ist tatsächlich so, dass nach der Karriere ein Viertel aller Fußballprofis pleite sind. Und ich stelle euch mal ein paar vor, die ein bisschen berühmter waren und pleite sind. Zum Beispiel Eike Immel, wenn den noch jemand kennt. Eike Immel, der war Nationaltorhüter und tatsächlich habe ich den mal gesehen. Ich habe den mal gesehen in Manchester, da war ich eine Zeit lang in England und da ist er vor mir hergelaufen und da war er noch Torhüter bei Manchester City und die waren da noch ein kleinerer Club. Und jetzt war er schon zweimal im Dschungelcamp, aber er ist pleite. Und ein Wahnsinnstyp, Ailton. Muss ich konzentrieren, hat er immer gesagt, musste ins Dschungelcamp gehen, um seine Schulden zu bezahlen. Und der ehemalige Torschützenkönig der Bundesliga hatte sein Geld mit beiden Händen ausgegeben. Ein brasilianischer Spieler, wer den noch in Erinnerung hat, ein bisschen kleiner, ein bisschen kompakter. Für Werder Bremen hat er unter anderem gespielt. Leider auch pleite, genauso wie Christian Vieri. 1999, der teuerste Spieler der Welt, 45 Millionen Euro. Das war für die Zeit Wahnsinn, überwies Inter für Italiens Fußballer des Jahres an Lazio. Lazio rum. Vieris Problem, er war spielsüchtig und verzockte all sein Geld in Casinos. Deshalb hat er wahrscheinlich auch angekündigt, mit 44 an seinem Comeback in der chinesischen Liga zu arbeiten. Naja. Ja, es gibt natürlich viele, viele Leute, die pleite geworden sind nach ihrer Karriere. Der bekannteste ist natürlich George Best, der gesagt hat, das meiste meines Gelds habe ich für Frauen, Casinos, Alkohol und Drogen ausgegeben und den Rest habe ich verprasst. Ja, aber auch George Best ist ganz arm gestorben und todkrank. John Carew stand mit dem FC Valencia sogar im Champions-League-Finale und war einer der erfolgreichsten Scorer Spaniens. Seit 2012 ist er vereinsgeldlos und pleite. David James, Torwart, lange Zeit einer der besten Keeper Englands. Naja, was muss das auch heißen? 53 Mal lief er für die Nationalmannschaft der Three Lions auf. Dabei verdient er einen Haufen Kohle und legt sogar 20 Millionen Euro auf die Seite, aber nicht lang, doch dann traf ihn die Finanzkrise, er verlor sein gesamtes Vermögen und musste sogar Trikots und andere Erinnerungsstücke verkaufen, um irgendwie an Bargeld zu kommen. Ja, der arme Stefan Schnoor ist pleite, der versucht es immer mal wieder im Fernsehen, aber es funktioniert halt nicht so richtig und das ist ganz, ganz, ganz schwierig. Und Werner Lorand, wenn den noch jemand kennt, legendärer Trainer von 1860 München, war immer am Rand gestanden und hat geraucht und hat den schönen Satz gesagt, ich muss nicht als Millionär sterben, sondern als korrekter Mensch. Werner Beinhardt, man kennt ihn kompromisslos, aber er hat halt alles verzockt. Seine Frau hat ihn nach 30 Ehejahren verlassen und sein Haus in Oberndorfen bei München zwangsversteigert worden und mit Hypotheken belastet und so weiter. Also auch der Werner Lorand hat keine Kohle mehr. Und ganz ehrlich, die traurigste Gestalt, an die ich mich so ein bisschen erinnern kann, ist tatsächlich Gasser. Paul Gascoigne. Ich habe mir mal ein paar Bilder von ihm angeschaut. Das ist also wirklich erschreckend. Gascoigne sammelt Bierdosen, bessert die Tageskasse mit Pfandgeld auf. Bei einem Spaziergang durch Bournemouth erwischen ihn die Fotografen wieder hagere und wirklich hager. Der schaut schlimm aus. Ex-Fußballprofi von Freunden gestützt werden muss. Der Gerser, ja. Und es ist ein Bild des Jammers. Die Kosten für seine diversen Entziehungskuren zahlt seit 1998 zu einem Gutteil der englische Fußballverband. Und er hat ja immerhin 57 Auftritte im Nationaltrikot gehabt und hat auch immer alles gegeben. Ich werde später noch auf die WM-Halbfinal-Niederlage im Elfmeterkrimi gegen Deutschland zurückkommen. Der alkoholkranke Fußballer Star trinkt täglich bis zu 2 Liter Gin und 15 Dosen belgisches Bier. Naja, was will der Engländer auch mit dem belgischen Bier? Und sein kurzzeitiger Mitbewohner Shane Abbott berichtet 2013 im Daily Mail, dass noch etwa 30 Tabletten Valium und Kokain per Spritze dazukommen. Der verzweifelte Kampf gegen seine Dämonen frisst Gascoins Geld. Er muss seine Rechnungen bezahlen, seine Krankenrechnungen. Es heißt, sein Leben ist immer in Gefahr, weil er Alkoholiker ist. Vor 2 Jahren kam auch noch sexuelle Belästigung dazu. Also Paul Gascoigne, leider, bei dem schaut's gar nicht gut aus. Aber gut, so ist es halt. Also viel Kohle heißt nicht unbedingt, dass das auch ganz gut rausgeht. Aber für mich ist trotzdem England immer noch hier dieses Mutterland des Fußballs. Und so Typen wie der Paul Gascoigne, die waren auch cool. Er lebt ja noch und hoffentlich lebt er auch noch lange. Aber alles, was sie so gemacht haben, das waren einfach Typen. Und die haben auch mal, man hat gesehen, dass sie auch mal einen drauf machen, dass die mal unterwegs sind. So Typen wie der Mario Basler vielleicht. Auch, die sich auch nichts kümmern, die sich nichts scheißen und sagen, Mensch, ich lass mal einen raus. Und deswegen ist für mich England und diese Leute, zu denen habe ich eine ganz innige Verbindung und der Song, der damit zu tun hat für mich, ist natürlich aus dem Jahr 1995 Three Lions on a Shirt von Badiel Skinner und den Lightning Seeds, übrigens eine geile Band. Three Lions. Bad news.
We're not creative enough, we're not positive enough.
It's coming home, it's coming home, it's coming, football's coming home.
We'll go on getting back, as I'm getting back, as I'm getting back.
It's coming home, it's coming home, it's coming, football's coming home.
Three Lions on a Shirt, die drei Löwen auf dem Trikot, und der Jules Rimet, das war dieser Pokal, den die Engländer 1966 gewonnen haben, als sie die Weltmeisterschaft errungen haben gegen die Deutschen im Finale der Weltmeisterschaft im Wembley, berühmtes Wembley-Tor. Das sagt uns an, nicht mal mir sagt es noch was, da habe auch ich noch nicht gelebt. Ja, kommen wir zu meinem nächsten Thema. Ja, meine Champions, die Champions League. Es geht nicht nur um die Champions League, sondern meine Top 3 Fußballspiele aller Zeiten. Jeder hat solche Spiele, die ihn gefesselt haben, bei denen er mitfiebern tun wir ständig, aber wo man sagt, boah, das war ein geiles Spiel, das werde ich nie vergessen. Und mein Platz 3 ist ein Spiel, mit dem ich wahnsinnig viel verbinde, und zwar war das 1996, in der Zeit, in der ich in England gelebt habe, zufällig war da auch noch Europameisterschaft dort, und deswegen auch der Gasser, der Paul Gascoigne, den habe ich auch noch gut in Erinnerung, die Deutschen sind tatsächlich Europameister geworden 1996 mit dem Trainer Bertie Vogts, und dieses Halbfinale werde ich tatsächlich niemals vergessen. Es ging ins Elfmeterschießen, und ganz ehrlich denke ich, dass England eigentlich über das Spiel die bessere Mannschaft war, aber wie es halt meistens so ist, das Elfmeterschießen gewinnen nicht die Engländer, und es haben auch hier wieder die Deutschen gewonnen. Ich weiß noch, ich war im Imperial Pub in Crewe, und meine Bekannten damals haben mir gesagt, lass dir bloß nicht zu erkennen geben, dass du ein Deutscher bist, das mögen die nicht. Aber ganz im Gegenteil, die Leute, die haben tatsächlich mir danach gratuliert, und also ich habe wirklich gar nichts getan, aber das war ein tolles, ein spannendes Spiel. Der Gasser hätte es entscheiden können, hatte also wirklich eine Riesenchance irgendwann kurz vor Schluss, aber es hat nicht sollen sein, und die Engländer haben das Spiel verloren. Die deutsche Mannschaft, die Aufstellung war auch Wahnsinn, im Tor der Köpke, Thomas Helmer hinten, Reuter, Ziege, Babbel, Eils, Freund, Andy Möller, Matthias Sammer, Mehmet Scholl, der Kunz, das fanden natürlich die Engländer sehr lustig, dass einer Kunz heißt, weil, dieses Wort Kunz, Kanz, wie man das aussprechen würde in England, Kanz sind weibliche Geschlechtsteile, oder das sagt man zu Typen, die irgendwie Weicheier sind oder so, ja, also das fanden die sehr, sehr, sehr lustig, das ist klar. Aber nichtsdestotrotz, sie haben verloren, ja, und dieses Spiel, also wirklich ein tolles Spiel, das ist, da konnte das Finale auch nicht mehr mithalten, dass die Deutschen gewonnen haben mit einem Golden Goal von Oliver Bierhoff gegen Tschechien. Und das Lustige war an dieser EM, dass tatsächlich die Deutschen zweimal gegen Tschechien gespielt haben, in der Vorrunde und dann wieder im Finale. Also tolles Spiel, mein Platz 3. Und der Platz 2 sollte vielleicht auch nicht unbedingt verwundern. Der Platz 2 für mich ist natürlich dieses Wahnsinns-Halbfinale, WM-Halbfinale, Brasilien-Deutschland 2014, das 7:1 gewonnen wurde. Und das war ein Spiel, das unwirklich war für mich. Ja, also das ging los, Thomas Müller, 11. Minute. Miroslav Klose mit seinem 16. WM-Tor, der größte Stürmer einer bei WMs aller Zeiten. Dann Toni Kroos, und beim Toni Kroos, den 3-0, da habe ich gesagt, ich glaub's nicht. Ich habe das Spiel gesehen und habe gesagt, nein, ich glaube das nicht, das kann nicht sein. Und ganz ehrlich, man muss ja sagen, man ist ja immer mit Sympathien für die brasilianische Mannschaft dabei, weil die halt einfach die besten Fußballer haben und weil die auch immer den schönsten Fußball spielen. Und dann war es auch noch in Brasilien, und da denken, das kann doch nicht sein. Und es steht 3-0, und 2 Minuten später steht es 4-0. Und dann steht es 5-0. Zur Halbzeit steht es 5-0 in Brasilien. Und dann kommt der Schürrle noch zweimal, 69. und 79. Minute. Und dann
machen die wenigstens den Ehrentreffer zum 1-7 und das also wirklich in Belo Horizonte, 58.000 Zuschauer, 17 Uhr Ortszeit dort, bei uns war es 22 Uhr, ich war da seinerzeit in Portugal, es war wahnsinnig windig, wir haben das draußen gesehen, wir mussten das Trampolin festbinden. Es war ein Wahnsinnsspiel und es war, ich kann es nicht anders sagen, es war einfach unwirklich, wirklich und deswegen gibt es so gemischte Gefühle. Also es war natürlich wahrscheinlich das beste Spiel, das eine deutsche Nationalmannschaft je gemacht hat, aber trotzdem hat man so ein bisschen Mitleid gehabt und auch die Spieler hatten Mitleid mit den Brasilianern, das hat man wirklich gemerkt und deswegen ist es auch nicht meine Nummer 1, aber es hilft ja nichts, ja, also eigentlich müsste man sich vorher mal sagen, es war einfach saugeil, dieses Spiel. 7-1, mittlerweile in Brasilien ein geflügeltes Wort. Also wenn irgendjemand Pech hat, wenn es schlecht läuft, dann heißt es einfach in Brasilien 7-1. Pech gehabt, schlecht gelaufen, blöd gelaufen. Ja, das war meine Nummer 2 und meine Nummer 1, ich möchte wirklich nicht parteiisch rüberkommen, aber das ist tatsächlich für mich das geilste Spiel überhaupt gewesen, und zwar das Champions League Finale 1997, Borussia Dortmund gegen Juventus Turin. Und jetzt ich bin kein Dortmund-Fan, gut, ich sympathisiere vielleicht mit denen, es gibt Mannschaften, die ich weniger mag, aber trotzdem, ich fand das Spiel so wahnsinnig spannend, weil niemand eigentlich so richtig mit Dortmund gerechnet hatte. Also Juventus Turin, haushoher Favorit, die waren auch wirklich von jedem gerechnet als die Mannschaft, die gewinnen wird. Das Ganze war im Olympiastadion in München, es war am 28.05.1997, ich war im Studentenwohnheim, in der Studentenbude, waren wir da unten gesessen, haben dieses Spiel angeschaut und keiner hat eigentlich so richtig damit gerechnet und Ottmar Hitzfeld war der Trainer. Das Spiel war einfach von Anfang bis Ende top spannend, eine Wahnsinnsmannschaft eigentlich auch von Dortmund mit Legenden, Teddy de Beer im Tor, der Jürgen Kohler, Fußballgott hinten drin, der Matthias Sammer, Paulo Sousa vorne, der Karl-Heinz Riedle, der Schweizer Stürmer Chapuisat und der Andi Möller im Mittelfeld und die haben alles gegeben und es ging eigentlich auch richtig gut los, also ziemlich schnell hat der in der 29. Minute hat der Kalle Riedle das 1-0 geschossen und dann nochmal der Riedle das 2-0 und dann habe ich gedacht, das gibt's doch nicht, das kann doch nicht sein, dass die jetzt 2-0 führen. Und dann hat man aber gemerkt, es kommt jetzt diese Druckphase von den Turinern und die werden, wenn das so weitergeht, werden die das irgendwann übernehmen, dieses Spiel. Und der Alessandro Del Piero, der hat in der 66. Minute das 2-1 geschossen und irgendwann war klar, das geht jetzt irgendwann in die andere Richtung. Und dann macht der Ottmar Hitzfeld eben diese Einwechslung von Lars Ricken. Und der wechselt den ein, das war Wahnsinn, es kommt dieser Pass und der Lars Ricken schießt dieses grandiose Tor. Er hat danach leider nicht mehr viel gerissen, aber das war für mich wirklich das Interessanteste, das tollste Tor überhaupt. Und der Jubel kannte keine Grenzen und die Dortmunder sind dadurch Champions-League-Sieger geworden. Und das war einfach ein wahnsinnig emotionales Spiel. Und anders als bei dem Brasilien-Spiel, wo man gesagt hat, oh, jetzt habe ich aber Mitleid mit den Brasilianern, also mit den Turinern hatte ich jetzt ehrlich gesagt kein Mitleid. Und deswegen ist das für mich eigentlich somit das schönste Spiel gewesen. Ja, das sind meine Top 3 und ihr könnt natürlich auch sehr gerne mir sagen, was eure Top 3 Spiele waren. Und es gibt natürlich noch ganz viele Spiele, die auch toll waren. Natürlich darf man die Bayern dabei nicht vergessen. Die Bayern, die alles gewonnen haben, die auch ganz tolle Siege eingefahren haben. Aber ich sag mal, meine Lieblingsmannschaft sind nicht die Bayern, sondern tatsächlich ist es der FC Liverpool und der FC Liverpool tut mir auch dieses Jahr schon ein bisschen leid, weil die werden wahrscheinlich nicht Meister werden, denke ich mal, weil ich schätze, das wird alles aufhören und nicht mehr nachgeholt werden, obwohl sie wahrscheinlich die grandioseste Saison aller Zeiten spielen. Aber was soll man machen? Die Zeiten sind so, die Zeiten sind schwer. FC Liverpool, auch da fällt mir ein tolles Spiel ein. 2005, das Champions League Finale, wo die Liverpooler 3-0 in der ersten Halbzeit hinten lagen. Und ich habe zu meiner Frau gesagt, oh Gott, es ist wie immer. AC Mailand, die Italiener gewinnen dieses Spiel. Du kannst machen, was du willst, du hast keine Chance. Und dann kommt der Moment von Steven Gerrard, der das Spiel seines Lebens gemacht hat. Und das Spiel seines Lebens, das macht man tatsächlich offensichtlich nur einmal, genauso wie der Bastian Schweinsteiger das Spiel seines Lebens 2014 im WM-Finale gemacht hat. Und der Steven Gerrard hat dieses Spiel zusammen mit dieser grandiosen Mannschaft umgedreht. Und es war sowas von emotional. Und die haben tatsächlich auf 3-3 ausgeglichen und haben dann dieses Spiel am Ende im Elfmeterschießen gewonnen. FC Liverpool. Wahnsinnig emotional. Tja, und emotional ist es im Moment sowieso für uns alle. Und wir haben keine leichte Zeit, aber wir müssen zusammenhalten. Und deswegen spiele ich jetzt ganz zum Schluss dieses Lied, das ich mit Fußball für immer verbinde und mit dem FC Liverpool. Und ganz ehrlich, finde ich es auch schäbig, wenn irgendwelche anderen Fans dieses Lied singen, weil dieses Lied kann nur in Liverpool gesungen werden von den Fans von dem FC Liverpool. Jerry and the Pacemakers, You'll Never
When You Walk Through a Storm. Hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of a storm, there's a golden sky. The sweet silver song of love. Walk on through the wind, walk on through the rain, for your dreams beat us.
Ja, Leute, so ist es. Wir werden nur zusammen hier rauskommen. Anders läuft's nicht. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute. Pitti freut sich auf den nächsten Podcast. Macht's gut, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal.